Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an den Journalisten Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, dort Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Hallo.
Hallo Herr Moritz, freue mich hier zu sein.
Gemeinsam, da wollen wir in dieser Mittagsstunde bei Deutschlandfunk Kultur auf die Themen dieses Tages blicken. Und ein Thema, das dem konnte man ja auch gar nicht aus dem Weg gehen, in den letzten Tagen schon, bestimmt auch den heutigen Tag, das nämlich, auf was sich EU-Staats- und Regierungschefs geeinigt haben bei ihrem Gipfel in Brüssel. Sie haben selber lange als Korrespondent für die Deutsche Presseagentur gearbeitet, waren selber auch auf vielen europäischen Ratstreffen. Wissen Sie, wie viele es waren?
Ich glaube, es waren 7 oder 8.
Also Sie haben da ein ganz gutes Gefühl für. Das hier war ja ein außergewöhnlich langer Gipfel. Wie haben Sie denn das Wochenende erlebt? Haben Sie sich geärgert, dass Sie nicht selber mittendrin sind in Brüssel, oder waren Sie vielleicht sogar ein bisschen froh, dass Sie sich diese Tortur ersparen?
Ja, man kam ja dieses Mal, glaube ich, gar nicht so richtig nah ran. Das war bei den Malen, als ich dabei sein durfte, schon. Das sind schon besondere Erlebnisse, weil man einfach Teil dieser ganzen riesengroßen Maschinerie wird und sein kann in Brüssel. Und das waren wunderbare Räte. Jetzt an dem Wochenende dachte ich, ob man sich diese langen Nächte jeweils so antun muss, das weiß ich dann doch nicht so ganz genau.
Den Rekord haben Sie ganz knapp verpasst. Ich habe gelesen, 25 Minuten haben gefehlt, dann wäre es der längste Rat der europäischen Geschichte gewesen. Einen anderen Rekord haben Sie aufgestellt. Das ist auf jeden Fall das größte Finanzpaket der europäischen Geschichte. Was drinsteckt, das wollen wir uns gleich genauer ansehen. 1,8 Billionen Euro. 4 Tage Verhandlungen. Das war ein EU-Spitzentreffen von historischen Ausmaßen. Und heute früh gab es dann die Einigung. Die Ergebnisse wurden verkündet. Es gibt einen Wiederaufbaufonds für Corona-Schäden. Der hat jetzt allerdings nur noch 390 Milliarden Euro an Zuschüssen statt ursprünglich geplanten 500 Milliarden. Die restlichen 360 Milliarden, das sind Kredite, die eben zurückgezahlt werden müssen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, das ist die Finanzplanung für die kommenden 7 Jahre, der mehrjährige Finanzrahmen. Auf den haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs geeinigt, nochmal über 1 Billion Euro. Tja, und was ist das für ein Ergebnis? Darüber wollen wir jetzt nachdenken mit Martin Bialecki hier vom Think Tank für deutsche Außenpolitik, DGAP. Das Ergebnis, das wurde ja sehr, sehr unterschiedlich schon interpretiert und eingeordnet. Die New York Times zum Beispiel, die schreibt von einem starken Zeichen der europäischen Solidarität. Interessanter Blick eben von außen. Viele andere europäische Medien beklagen eher, dass dieser große Wurf eigentlich ausgeblieben ist. Was würden Sie sagen?
Ich finde schon, dass das ein historischer Gipfel war mit einem historischen Ergebnis. Warum? Dass es überhaupt ein solches Ergebnis gegeben hat, dass nach so vielen Stunden und 4 Tagen der Verhandlungen sich diese 27 haben einigen können, das ist super. Es gibt sehr viel Schatten in diesem Licht, sehr viel Wasser im Wein, das ist gar keine Frage. Das muss man, glaube ich, ein bisschen abschichten. Also zum einen die Höhe dieser Summe, die da jetzt nicht mehr nur im Raum steht, sondern verabschiedet wurde, die gab es ja vor 2 Monaten noch gar nicht. Dieses neue Instrument, was eingeführt wurde, ist für europäische Verhältnisse in einem Tempo nicht nur erdacht, sondern jetzt auch wirklich umgesetzt worden, also vorbehaltlich der Entscheidungen der nationalen Parlamente und des Europaparlaments. Da muss man später auch noch einen Satz zu sagen. Das ist ein Tempo, das kennt die Europäische Union eigentlich gar nicht. Das ist großartig. Es sind aber gleichzeitig sehr viele Dinge auf der Strecke geblieben. Was diese sogenannten sparsamen 4, eigentlich sind es ja 5, daraus verhandelt haben, das ist schlecht für die Europäische Union, das ist schlecht für die einzelnen Mitgliedsländer, das ist schlecht für die jüngere Generation. Von daher ist das ein sehr zweischneidig zu sehendes Ergebnis.
Na, gerade diese sparsamen 4 sagen natürlich, sie vertreten im Prinzip einfach nur die Interessen ihrer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die eben sie nicht dafür gewählt haben, österreichisches oder niederländisches Steuergeld zum Wiederaufbau der italienischen Wirtschaft zu benutzen.
Ja, aber wenn man sich den österreichischen Kanzler anschaut, Sebastian Kurz, der ein Land vertritt, das seit jeher Schwierigkeiten hat, selber die Maastricht-Kriterien, also die Schuldenobergrenze einzuhalten, der sich jetzt geriert hat über 4 Tage, als ging es um einen großen Krieg, den er persönlich zu gewinnen habe, da habe ich schon den Verdacht, dass es eher um sehr kurzfristigen Opportunismus geht und nicht um langfristige Interessen, die gut für Österreich und oder die Europäische Union wären, sondern einfach um nationalen Egoismus, der eigentlich in der Europäischen Union nichts verloren hat. Aber so ist es nun mal. Das ist einfach die politische Realität. Deswegen dauert es auch so lange, wenn man solche Ergebnisse erzielen möchte. Und unterm Strich steht eben überhaupt ein Ergebnis.
Und trotzdem, das, was sich Deutschland und Frankreich ursprünglich vorgenommen hatten, diese 500 Milliarden an Hilfsgeldern, die man nicht zurückzahlen muss, das ist nicht gekommen. Die mussten sich da beugen.
Ja, das ist auch neu. Das ist richtig, diese 500. Das wäre auch ein sehr starkes Symbol gewesen, einfach eine halbe Billion tatsächlich. Diese Achse Deutschland-Frankreich, die steht nach wie vor im Zentrum dieser Europäischen Union, aber beide mussten lernen, dass es eben auch in Anführungsstrichen kleinere Länder gibt, die, wenn sie sich zusammenschließen, eine mindestens genauso große Macht haben. Und von Macron ist ja überliefert aus einer der Nächte, dass er dann irgendwann tatsächlich auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, als Kurz wieder rausging, um sich einer Pressekonferenz von seinen Landsleuten zuzustellen, schaut ihn an, er will gar nicht zuhören, er will gar nicht verhandeln, er ist nur auf sich selber bedacht und das ist eine Rolle, die der französische Präsident so gar nicht kennt.
Man könnte ja vielleicht auch positiv annehmen, dass durch dieses Symbol, was Österreich und die anderen Länder gesetzt haben, jetzt den Größeren vielleicht nochmal bewusst geworden ist, okay, wenn wir hier etwas zusammen erreichen wollen, müssen wir auch wirklich auf alle Interessen achten.
Ganz genau. Das macht auch die Einschätzung, finde ich, der New York Times so richtig. Es ist eben schon ein Zeichen, ein starkes Zeichen europäischer Solidarität, dass sich diese 27 einigen konnten. Ich mag dieses Wort alternativlos nicht so gerne, wenn es um Politik geht, aber stellen wir uns mal vor, was passiert wäre, wenn sie sich nicht geeinigt hätten, wenn der ganze Laden dann wahrscheinlich auseinandergeflogen wäre. Das ist eine Option, eine Vision, die möchte ich mir nicht so gerne vorstellen.
Entsprechend groß die Erleichterung bei den Staats- und Regierungschefs, es irgendwie geschafft zu haben, und aus den ganzen europäischen Hauptstädten, da tröpfeln jetzt die Erfolgsmeldungen ein. Jeder stellt sich natürlich hin, erklärt, was er oder sie Tolles für das eigene Land herausgeholt hat. Ganz anders sind Stimmen, die man hört aus dem Europäischen Parlament, beispielsweise vom Europaabgeordneten Markus Ferber von der CSU. Der hat das Gipfelergebnis scharf kritisiert heute Morgen im Deutschlandfunk.
Auf der einen Seite hat man den regulären Haushalt an vielen Stellen gekürzt, die gerade uns als Parlament wichtig sind, nämlich immer dann, wenn es um Zukunftsfragen geht. Wie können wir die Flüchtlingspolitik unterlegen, zum Beispiel mit entsprechenden Strukturen bei Frontex? Wie können wir in der Forschungspolitik, in der Innovation vorankommen, in der Gesundheitspolitik, wo wir ja gerade erst erlebt haben, was wir noch alles zu tun haben? Da hat man die Gelder gekürzt, hat in den Corona-Fonds reingepackt, der plötzlich ja auch für Forschung mit zuständig ist, und verkauft uns das jetzt als ein Riesenpaket, das langfristig natürlich katastrophale Auswirkungen hat.
Also katastrophale Auswirkungen, sagt er, und geprägt von nationalen Egoismen. Das ist ziemlich harte Kritik für jemanden, der aus der gleichen Parteienfamilie kommt, immerhin wie die deutsche Bundeskanzlerin und auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen, oder?
Das stimmt. Ich kann das auch nachvollziehen. Nun hat Ferber aber halt nicht mit am Tisch gesessen, hat nicht mitverhandelt. Dass er als einer der vielen Parlamentarier des Europaparlaments sauer ist und sehr, sehr angefasst, das kann man verstehen. Das EP möchte ja schon am Donnerstag in die Debatte jetzt einsteigen. Ob die das dann tatsächlich wirklich aufhalten werden, nochmal in einer Zeit, wo es so sehr darauf ankommt, dass diese Europäische Union diesen Haushalt, diesen Fonds durchbekommt jetzt, das wage ich zu bezweifeln. Aber gerade der Punkt Forschung und Wissenschaft, dass da so massiv gekürzt worden ist, dass ihn das ärgert, da ist er ganz bestimmt nicht alleine, das verstehe ich.
Trotzdem geht es hier vielleicht auch ein bisschen um Machtprojektion. Also das Europäische Parlament, es hat ein Zustimmungsrecht, es kann diesen mehrjährigen Finanzrahmen entweder komplett annehmen oder komplett ablehnen, kann nichts mehr daran ändern. Sie würden sagen, das ist jetzt so ein bisschen Rhetorik. Das Europäische Parlament möchte nochmal sagen, wir müssten hier mehr beteiligt werden eigentlich. Aber am Ende werden Sie zustimmen, oder?
Das denke ich. Also Sie hätten mehr beteiligt werden sollen. Der Parlamentspräsident Sassoli war ja noch zu Beginn der Verhandlungen in Brüssel mit dabei und hat eindringlich appelliert, bitte hört aufs Parlament, schaut euch genau an, was ihr hier verabschiedet. Und er hätte es dann eigentlich auch lassen können hinzufahren, weil all die Dinge, die das Parlament hätte mitentscheiden können, die einzelnen Programme, die sind ja alle rausgenommen worden aus den Verabschiedungen.
Das sagt Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Es ging ja nicht nur ums Geld bei diesem EU-Gipfel, sondern unter anderem auch um die politische Ausrichtung für die nähere Zukunft. Stichwort Rechtsstaatlichkeit. Die EU und die meisten Mitgliedstaaten, die schauen ja sehr besorgt auf das, was in Ungarn und Polen geschieht in den vergangenen Jahren, wo eben nationalistische Parteien und den Staat umbauen, Pressefreiheit einschränken, die Justiz aushöhlen. Und um dagegen Druck aufzubauen, da gab es lange Diskussionen darüber, rechtsstaatliche Kriterien festzulegen und die verbindlich zu machen für finanzielle Hilfen von der EU. Das Ganze steht jetzt auch in diesem Abschlussdokument drin. Im Einzelfall sollen der Rat der Mitgliedstaaten mit einer Mehrheitsentscheidung entscheiden, ob rechtsstaatliche Kriterien verletzt werden und ob deswegen möglicherweise Zahlungen nicht mehr geleistet werden. Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, überzeugt Sie diese Lösung, was da jetzt drin steht?
Nein, das ist ein trauriger Passus, deswegen, weil er radikal gekürzt worden ist im Vergleich zu dem, was der, also zum eigentlichen Vorschlag, den auch Mark Rutte, der Niederländer, mit eingebracht hatte. Das ist nun Wasser auf die Mühlen all derer, die sagen, naja, das ist halt ein Verfahren, wo sich dann doch diejenigen durchsetzen, die einfach eine Vetomacht haben, wie Polen oder wie Ungarn, die sagen, wir machen dieses ganze große Ding nicht mit, wenn wir uns nicht an diesem entscheidenden Punkt durchsetzen. Es scheint nun so zu sein, dass es eine Verordnung gibt möglicherweise. Da hat die Kanzlerin sanft wohl darauf hingewiesen, hinter den Kulissen, mit der dann eben doch durchgesetzt werden kann, dass nur der Geld bekommt, EU-Mittel bekommt, der sich an diese Rechtsstaatsprinzipien hält. Weil das ist ja ein eisernes, ein ehernes Prinzip dieser Europäischen Union.
Eigentlich sollte man überhaupt nicht darüber streiten dürfen, weil es ein Grundprinzip ist
der Europäischen Union. Eigentlich nicht, aber wenn man sich anschaut, wie die Ungarn und die Polen, also wie die Medien in beiden Ländern heute Morgen reagiert haben, die großen Zeitungen und auch auf Social Media, was man da verfolgen konnte, Jubelstürme. Also die sind sich völlig im Klaren darüber, was es für ihre Regierungen bedeutet und dass Orbán sich eben schon sehr stark durchgesetzt hat.
Ich habe mir nochmal nachgeschaut auf diesen 68 Seiten Beschlusstext, da taucht der Begriff Rechtsstaatlichkeit oder zumindest im Englischen Rule of Law genau zweimal auf, reichlich unklar, wie genau das dann ablaufen soll. Vielleicht eine etwas positivere Lesart nochmal dessen, was da jetzt in Brüssel beschlossen wurde. Das ist ja, wenn es ums Geld geht, es wird gemeinschaftliche Schulden geben. Die EU-Kommission darf Schulden aufnehmen im Namen aller 27 Mitgliedstaaten. Da könnte man jetzt draufschauen und sagen, das ist ein historischer Schritt der Vergemeinschaftung.
Das ist richtig, das ist die positive Lesart. Das ist ein neues Instrument, was es in der EU so vorher nicht gab. Das ist ein sehr machtvoller Hebel, an dem da jetzt gearbeitet oder mit dem gearbeitet werden kann. Die Kritiker, Kritikerinnen dieses Hebels, dieses neuen Mechanismus sagen, das ist ja genau das, was eigentlich unerlaubt ist, gemeinschaftliche Schulden, weil es eben einzelne Länder mit in einen Strudel reinziehen kann, für den sie vielleicht genuin ursächlich gar nicht verantwortlich sind, aber wo sie eben mit einstehen müssen. Das ist nun dieses Solidarprinzip der Europäischen Union. Das muss noch umgesetzt und ausgearbeitet werden jetzt in den Einzelheiten in den nächsten Wochen und Monaten. Denn die eigentliche Arbeit, die beginnt ja nach diesem Gipfel jetzt erst. Das ist ja nicht mit der Verabschiedung des Kommuniqués durch, sondern das muss durch die Parlamente und das muss mit einem ganz riesengroßen, jahrelangen gemeinsamen Willen in einem unglaublich anstrengenden Prozess weiter getragen werden. Sonst war dieser Gipfel umsonst.
Herr Bialecki, ganz kurz unterm Strich zusammengefasst. Aus Ihrer Sicht, hat dieser Gipfel die EU gestärkt oder kann man das noch gar nicht so genau sagen?
Er hat sie gestärkt, weil es ein Ergebnis gibt. Bei aller Kritik, es gibt ein Ergebnis und dieser Gipfel hat die Europäische Union gestärkt.
Die massive Holztür der Synagoge von Halle. Sie allein hat Anfang Oktober vergangenen Jahres ein Massaker an der jüdischen Gemeinde dort verhindert. Der schwer bewaffnete Stefan B. schaffte es nicht, diese Tür aufzuschießen. Stattdessen erschoss er eine Passantin, die 40-jährige Jana L., und ein paar Straßen weiter in einem Dönerimbiss den 20-jährigen Kevin S. Als Motive, da gibt er selbst an, Antisemitismus, Rechtsextremismus und der Glaube an Verschwörungsmythen. Vor wenigen Minuten, da hat ihn Magdeburg, der Prozess gegen ihn begonnen in Magdeburg, allerdings vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Wegen Corona und auch wegen des großen Presseandrangs wurde dieser Prozess aber nach Magdeburg verlegt. Martin Bialecki ist bei mir im Studio von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Was kann so ein Prozess leisten?
Er kann Hintergründe aufklären, Strukturen bloßlegen. An der Schuld dieses Mannes, der auch geständig ist, besteht da kein Zweifel. Die Tat selber ist minutiös nachgezeichnet. Das sind, glaube ich, alles Details und Dinge, die jetzt gar nicht mehr in Frage stehen. Aber woher stammen die Mittel dieses arbeitslosen Mannes für ein solches Arsenal, das er damit geführt hat an Waffen? Gab es Finanziers im Hintergrund? Welche Rolle spielen seine Eltern? All solche Dinge hat er ganz alleine gehandelt. Das kann so ein Prozess schon leisten. Das ist mindestens ein Faktor.
Kann leisten, müsste er aber auch leisten.
Hoffentlich, hoffentlich. Also das Zweite ist, dass dieses Thema Antisemitismus, Rechtsextremismus nochmal sehr, sehr stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wird durch so einen Prozess. Dieses Thema ist ja leider mit dem Ende dieses Prozesses und mit dem sehr wahrscheinlichen Schuldspruch dann ja auch nicht vorbei. Das ist ja nicht irgendwie dann aus der Welt.
Auch für die Opfer, für die Angehörigen der Opfer, für die Vertreterinnen der jüdischen Gemeinde ist es natürlich ein sehr wichtiger Prozess, dass dort jetzt eben Recht gesprochen werden soll. Fragen haben Sie gerade viele genannt. Es gibt ja auch viele, nicht nur an den Täter, sondern auch an die Polizei, die Rolle der Polizei in Halle. Wieso zum Beispiel gab es keinen Polizeischutz vor der Synagoge an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag? Da hat man schon erfahren in einem Untersuchungsausschuss im Landtag, dass zum Beispiel die Revierleiterin der Polizei in Halle gar nicht wusste, dass es diesen Feiertag also gibt, dass er an diesem Tag war, deswegen auch kein Polizeischutz. Dann hat man jetzt im Nachgang, als der Angeklagte verhaftet war, gab es einen Fluchtversuch. Er hat vor ein paar Wochen versucht, aus der Haft zu entkommen, was offenbar erstmal gar niemand auffiel. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Magdeburger Landtag, der eben diesen Terroranschlag untersucht, Sebastian Striegel von den Grünen, der hat heute Morgen im Interview gesagt, das Ganze hat dem Ansehen des Landes Sachsen-Anhalt schon schweren Schaden zugefügt. Also das Ganze ist schon auch eine Bewährungsprobe für diesen Staat in Sachsen-Anhalt?
Absolut, absolut. Also all das, was Sie aufgezählt haben, ist ja skandalös für sich genug. Wenn man die Blende noch ein bisschen weiter aufzieht, dass überhaupt jüdische Einrichtungen in Deutschland im Jahr 2020 geschützt werden müssen, ist der eigentliche Skandal. Da haben wir uns alle sehr daran gewöhnt, in Berlin, in der Oranienburger Straße, in München und so weiter.
Dass Menschen jeder Schule, auch jeder jüdischen Schule,
ganz genau, sitzen, dass Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland im Jahr 2020, weil sie Menschen jüdischen Glaubens sind, Angst haben müssen, sich bedroht fühlen müssen, das ist ein täglicher Skandal, der in diesem Prozess nochmal ganz besonders im Brennglas ist, aber der, wie gesagt, nicht dadurch vorbei sein wird, dass dieser Prozess mit einem Schuldspruch dieses Mannes enden wird.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, mit dem haben wir auch über das Thema gesprochen im Deutschlandfunk Kultur, und der hat eben mehr Engagement der Zivilgesellschaft auch gefordert, noch einmal.
Dass unsere Demokratie Schutz braucht, definitiv, auch das ist wichtig, nur dieser Schutz sieht anders aus. Dieser Schutz geschieht nicht durch polizeiliche Maßnahmen, sondern dieser Schutz, ich glaube, da ist der beste Weg, Zivilcourage eines jeden Einzelnen von uns, und zwar immer dann, wenn er auch in seinem eigenen kleinen Umfeld Dinge erlebt, die man als demokratiefeindlich bezeichnet.
Also der Appell an jeden und jede von uns. Gleichzeitig fordert Schuster aber auch, dass der Staat stärker durchgreifen müsste, zum Beispiel gegen Verschwörungserzählungen, antisemitische Verschwörungen. Wie kann das konkret aussehen? Ich meine, der Befund ist ja nicht neu.
Ja, also es hat ganz bestimmt diese beiden Komponenten. Wenn man hört, dass in München vor ein paar Tagen ein Rabbiner von einer Gruppe junger Männer verfolgt worden ist, übelst beschimpft, angepöbelt worden ist, und keiner hat dem Mann geholfen, kein Mensch. Das ist so beschämend. Auf der anderen Seite stehen solche, Verzeihung, aber solche Vollpfosten wie Attila Hildmann vor dem Reichstag in Berlin mit übelster antisemitischer, rassistischer Hetze, mit persönlichen Angriffen gegen Volker Beck, wo man sich schon fragt, was muss denn passieren, dass ein Staat bei sowas eingreift? Und wenn man sich das Umfeld dieser Veranstaltung anguckt, mit welcher Dummheit ein Pöbel um ihn rum johlt, wenn er Einzelne beschimpft, wenn er Juden grosso modo angreift, das ist unverständlich. Und da muss ich sagen, da muss ein Rechtsstaat auch tatsächlich dann durchgreifen und durchsetzen, dass er Prinzipien hat, gegen die sich solche, ja nicht mal Wirrköpfe, sondern Einzelne, die ja sehr bewusst das anzetteln, was sie tun, was sie da veranstalten.
Passiert das schon ausreichend?
Nein, finde ich nicht. Also ich finde, dass das Klima sehr rau geworden ist. Ich war ja ein paar Jahre im Ausland 2015 bis 2018, und das Klima hat sich danach verändert. Es ist rauer geworden, es ist roher, es ist ungehobelter, es ist auch zynischer geworden, und da sind Dinge möglich, die man sich früher nicht hätte träumen lassen. Das ist eine schlechte Entwicklung.
Gibt es ein rechtsextremes Netzwerk in der hessischen Polizei? Dieser Verdacht, der steht im Raum, nachdem mehrfach von Polizeicomputern aus Daten von linken Politikerinnen abgerufen wurden, die daraufhin Droh-E-Mails erhalten haben, unterzeichnet mit dem Kürzel NSU 2.0 in Anlehnung an die rechtsextreme Terrorgruppe. Bedroht wurden auch die Rechtsanwältin Seda Başayıldız und die Kabarettistin İdil Baydar für ihr politisches Engagement. Seit fast 2 Jahren geht das schon. Trotzdem hat das hessische Innenministerium bisher nicht nicht klären können, wer die Daten abgefragt hat. Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik hier im Studio. Welchen Eindruck haben Sie von dem, was dort gerade in Hessen passiert bei der Polizei?
Einen sehr merkwürdigen. Warum? Weil wieder mal nur ganz scheibchenweise, tröpfchenweise da ans Licht der Öffentlichkeit kommt, was alles passiert ist, anstatt zu sagen, wie so oft bei solchen Skandalen, das ist passiert, das ist das ganze Ausmaß. Und sich nicht, es kommt da sowieso alles raus. Ja, es kommt sowieso alles raus und deswegen kann man auch von vornherein sagen, passt mal auf, es gab ja ein riesiges Problem. Das ist alles, was wir wissen. Hier machen wir eine große Pressekonferenz oder was auch immer und sagen, legen das alles auf den Tisch und das passiert nicht, sondern es ist einfach nur immer tröpfchenweise Step by Step.
Ja, sehr, sehr große Kritik gibt es genau deswegen, wegen der Informationspolitik, auch im hessischen Innenminister Peter Beuth von der CDU. Der muss sich jetzt gerade in diesem Moment verantworten vor dem Innenausschuss des Landtags in Wiesbaden und dort ist mein Kollege Ludger Fittgau und er beobachtet das Ganze für uns. Herr Fittgau, warum tut sich denn offenbar das hessische Innenministerium so schwer damit, zu gucken, wer bei der Polizei möglicherweise rechtsextrem ist?
Zum einen aus technischen Gründen, das muss man sagen, ob dann wirklich alles rauskommt, das ist noch die Frage, weil es gibt eben auch Anonymisierungen im Darknet. Die Täter sind clever, der oder die Täter, wir wissen es nicht, die sind clever, die diese Drohschreiben verschicken. Sie verschlüsseln ihre Schreiben, da sind Fachleute dran, das wurde heute auch noch mal gesagt, vom LKA und auch Kooperation mit dem Bundeskriminalamt gibt es. Das sind keine Anfänger, was diese Entschlüsselungsfragen angeht, aber es ist technisch schwierig, also es ist ein technisches Problem, das muss man sagen. Was heute Morgen jetzt schon bekannt geworden ist in einer einstündigen Erklärung des Innenministers hier vor dem Innenausschuss, eine Sondersitzung, alle sind aus dem Urlaub zurückgeholt worden, ist, dass der Umfang der Drohschreiben doch sehr enorm ist. Die Rede war von 69 Schreiben laut Landeskriminalamt, die inzwischen herausgegangen sind an Personen und Institutionen. Nicht nur in Hessen, 6 Personen in Hessen sind betroffen, 8 Personen allein in Berlin, 2 in Nordrhein-Westfalen, mehrere andere einzelne Personen in anderen Bundesländern. Auch zahlreiche Medienhäuser haben jetzt Drohfaxe und E-Mails bekommen. Und der Komplex ist sehr, sehr groß.
Ich frage mich dabei, nimmt man das in Hessen, auch in den Behörden, im Innenministerium, nicht ernst genug? Also Sie sagen, es sind technische Probleme, aber das Ganze geht ja schon seit 2 Jahren. Es ist ja jetzt nicht wirklich neu.
Naja, also die Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt. Gestern hat ja der Generalbundesanwalt das nochmal überprüft, ob er die Ermittlungen übernehmen soll. Das wurde aber abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist eine sehr professionelle Behörde und sagt, wir versuchen alles, aber es ist eben sehr schwierig, die Täter zu ermitteln. Was hier das Brisante natürlich ist, das ist ja auch bekannt geworden, dass eben zumindest in 3 Fällen Daten, persönliche Daten von Polizeicomputern in Wiesbaden und Frankfurt abgerufen worden sind. Und da hat man auch die Polizeibeamten, die da möglicherweise verantwortlich sind, noch nicht ermittelt. Es gibt Ermittlungsverfahren, das hat der Innenminister beschrieben, gegen verschiedene Polizeibeamte. Die haben aber sich rausgeredet, haben gesagt, wir waren nicht am Computer. Die Ermittlungsverfahren laufen aber noch. Es sind auch einzelne Polizeibeamte insgesamt schon vom Dienst suspendiert worden. Gegen 3 Polizeibeamte, hat der Minister heute noch mal gesagt, gegen 3 besteht der Verdacht, dass sie über soziale Medien Kontakte zu rechtsextremen Kreisen haben. Auch diese 3 Beamte seien suspendiert. Also von einem Netzwerk wollte er noch nicht reden, aber der Verdacht zumindest, dass es ein Netzwerk sein könnte, den hat jetzt auch der Innenminister.
Was ich nicht verstehen kann, Sie haben es gerade gesagt, Herr Fittgau, vor dem Hintergrund der Bundesanwaltschaft, dass der GBA das ablehnt, dass die sagen, das wollen wir nicht an uns ziehen. Und ist ja Strafjustiz zunächst mal Ländersache, das ist richtig, aber so wie der Verdacht besteht auf Gründung einer terroristischen Vereinigung, da braucht man mindestens 3 Leute dafür oder, und darauf will ich raus, bei der besonderen Bedeutung eines Falles kann Karlsruhe das eben sehr wohl an sich ziehen. Und das kann ich deswegen nicht verstehen, weil vor dem Hintergrund des NSU 2000 bis 2007 10 Menschen ermordet, diese Bande, frage ich mich, was denn noch passieren muss in Deutschland, damit eine Generalbundesanwaltschaft so ein Verfahren an sich zieht. Also eigentlich läge das doch relativ nahe. Oder wie wird das in Wiesbaden bewertet?
Es ist interessant, dass Sie das jetzt betonen, weil gestern hat der Ministerpräsident Volker Bouffier, der sich lange nicht geäußert hat zu dem ganzen Fall, der hat sich in Schweigen gehüllt vorher, aber gestern hat er gesagt, ja, ich bin auch der Meinung, dass der Generalbundesanwalt, dass die Bundesanwaltschaft den Fall übernehmen sollte. Deswegen, weil er sagt, es gibt eben ja nicht nur diese hessischen Bedrohungsfälle, sondern eben, wie gesagt, noch mehr in Berlin, 8 Fälle in Berlin, auch in anderen Bundesländern. Und er meint auch, dass es mittlerweile über Hessen hinausgeht und hat empfohlen, dass der GBA, der Generalbundesanwalt, das Verfahren übernimmt. Aber wie gesagt, die Behörde selbst in Karlsruhe hat gestern gesagt, nein, wir überlassen es weiterhin dem Landeskriminalamt und auch der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden, in Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, das Verfahren zu führen.
Noch eine Frage an Sie, Herr Bialecki. Der hessische Innenminister, der steht ja sehr unter Druck, hat jetzt seinen Landespolizeipräsidenten, der musste seinen Posten räumen, weil er seinen Dienstherrn angeblich nicht früh genug über das Geschehen informiert hat. Ist das aus Ihrer Sicht glaubwürdig oder könnte es am Ende doch noch auf den Innenminister zurückfallen und auch ihn seinen Posten kosten?
Das könnte gut sein, dass es ihn seinen Posten kostet. Ob das viel bringen würde, lassen wir mal dahingestellt, weil ich glaube, es geht eher darum, die Netzwerke aufzuklären und das Klima aufzuklären, in dem so etwas passieren kann. Da haben ja viele Menschen, viele andere offensichtlich so lange gedeckt, dass das irgendwie dazu dann kommen konnte im Ergebnis. Ein einzelner Rücktritt mag dann persönlich richtig sein, auch aus politischer Verantwortung raus, aber ob das wirklich im Sinne der Sache förderlich ist, weiß ich nicht.
Das sagt Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und vielen Dank in den Landtag nach Wiesbaden an unseren Landeskorrespondenten Ludger Fittgau. Die Welt ist komplizierter geworden durch Corona, auch für die Band The Jayhawks. Und da möchte man sich vielleicht manchmal einfach nur verkriechen vor der Welt in die eigene kleine Blase. So könnte man diesen Song verstehen. Heute, auch wenn er vor dem Lockdown eingespielt wurde. Living in a Bubble war das diese Woche neu im Deutschlandfunk Kultur. Und neue Musik aus unserem Programm, die finden Sie immer auch bei Spotify in unserer Playlist mit handverlesener Musik. Deutschlandfunk Kultur Recommends heißt die. Das hier ist da nicht dabei.
Es wird auf alle Fälle das Wochenend zur Jungbrunnenquelle. Genau gesagt heißt das Panier.
Samstag gehört der Vati mir.
Und dieses Ziel, all überall erstrebt es die IG Metall.
So klang das damals 1956 im Werbefilm. Da forderten die Gewerkschaften in Westdeutschland eine Verkürzung der Arbeitszeit. 40 Stunden, nur noch 5 Tage die Woche, damit der Vati dann samstags mit der Familie verbringen konnte. Dass auch die Mutti arbeiten könnte, das war zumindest in Westdeutschland damals ziemlich ungewöhnlich, dieser Gedanke. Naja, es hat dann noch bis in die 80er gedauert, dann kam die 5-Tage-Woche. Und vielleicht hat Katja Kipping ja auch an diesen Erfolg der Gewerkschaften gedacht bei ihrem Vorschlag, der jetzt kam heute. Da hat die Parteichefin der Linkspartei vorgeschlagen, statt 5 Tagen in Zukunft die 4-Tage-Woche einzuführen. Das würde Beschäftigte, Zitat, glücklicher, gesünder und produktiver machen, hat sie der Rheinischen Post gesagt. Und dafür sollte der Staat Unternehmen bezuschussen, die ihre Mitarbeitenden schon am Freitag statt am Samstag zum Beispiel ins Wochenende schicken. Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, heute Mittag zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Ich finde ihn interessant, sagen wir mal so. Das wird natürlich.
Da klingt schon Skepsis mit
bei dem Wort interessant. Ein bisschen. Das wird jetzt natürlich kein konkretes Regierungshandeln werden sofort, weil die Linken ja nicht in Verantwortung sind. Das ist auch nicht das erste Mal, dass die Linke das fordert. Das gehört so ein bisschen zum Standardrepertoire, was dann regelmäßig wieder rausgeholt wird. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir das Positive aus dieser Pandemiezeit, aus Corona, uns anschauen und daraus lernen können und uns fragen, ob es denn wirklich sein muss, dass jeder von Montag bis Freitag von 9 bis 5 irgendwie in sein Büro rennt, er oder sie. Oder ob man das flexibilisieren kann. Das ist, glaube ich, der gute Kerngedanke an dieser Forderung. Wer eine 4-Tage-Woche finanzieren sollte, wo diese erheblichen Mittel herkommen sollten, wie sich das auswirkt auf Rentenzahlungen, auf die Sozialkassen, das sind ja alles Fragen, die völlig offen sind.
Die Linke, also zumindest Frau Kipping, schlägt davor, das über Kurzarbeitergeld zu finanzieren, was man ja im Moment schon zahlt wegen der Kurzarbeit durch Corona. Ist natürlich die Frage, ob man das auf lange Dauer durchsetzen und durchziehen kann, kann man sich fragen.
Ja, das muss man sich fragen, weil das müsste ja wiederum jemand bezahlen. Das müsste der Staat sein. Das kann einem jetzt gefallen oder nicht. Das ist halt das Politikverständnis der Linken. Mir wäre das ein bisschen zu dirigistisch, aber für Unternehmen sowohl als auch für Beschäftigte zu schauen, wie kann ich denn meine Arbeit so flexibilisieren, dass ich eben nicht mehr in diesen ganz starren Mustern sozusagen gefangen bin, sondern das auch einfach nutze, die Erfahrungen jetzt der vergangenen Monate, um daraus zu lernen und um das freier, individueller, mit mehr Homework, wer das tun kann, das können ja nur letztlich alle, geben mir nicht alle Tätigkeiten her. Das fände ich schon gut. Ob das nun 4 Tage sind oder 2 oder 5, das ist eine andere Frage. Aber sich da zu lösen aus diesen, man hat es immer so gemacht und immer so gearbeitet, das finde ich schon richtig.
Um nochmal das Argument nicht einfach so verpuffen zu lassen, es gibt ja Vorbilder, Norwegen, Japan, dort wird zumindest in einigen Unternehmen schon mit 4-Tage-Woche experimentiert. Und dort ist die Erkenntnis und auch die Argumentation, die jetzt von Seiten der Linken kommt, ja, dass man zwar weniger Zeit im Unternehmen verbringt, aber insgesamt eigentlich genauso produktiv ist oder noch produktiver, wenn man ausgeruhter ist. Ist das idealistisch oder kann man das auf größere, also jetzt nicht nur für irgendeinen Kreativberuf, sondern vielleicht auch wirklich für produzierende Berufe anwenden? Was meinen Sie?
Das ist, glaube ich, nicht idealistisch. Da gibt es Studien, die sagen, dass die Menge an Zeit, die man für Arbeit aufbringt, gar nichts zu tun hat mit der Effizienz und der Güte der Arbeit oder des Ergebnisses. Das wird man sich dann sehr genau oder würde man sich sehr genau angucken müssen, für welche Tätigkeiten das dann wirklich anwendbar ist. Aber dass Menschen, die weniger Zeit in ihren Betrieben an ihrer Arbeitsstelle verbringen, per se glücklicher sein können, das würde ich jetzt zumindest mal nicht ausschließen wollen, weil das steht ja aus, ist ja nicht Gottes Willen, dass man irgendwie 5 Tage jeden Tag da reinrennt, sondern das kann man sich ganz bestimmt individueller gestalten.
Martin Bielecki sagt das von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Martin Bielecki ist hier zu Gast in dieser Mittagsstunde, die sich schon dem Ende entgegen neigt. Sie sind jetzt Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Davor waren Sie bei der Deutschen Presseagentur, unter anderem als Korrespondent in Washington in den USA. Wie schauen Sie denn jetzt auf dieses Land, in dem ja in den vergangenen Jahren wirklich einiges ins Rutschen geraten ist und in dem ja jetzt gerade der Präsident Donald Trump sich so ein bisschen für den Wahlkampf warm läuft, trotz Corona? Er hat am Wochenende ein sehr viel beachtetes Interview dem Sender Fox News gegeben, wo er sich zum ersten Mal wirklich in längerer Form von einem Journalisten hat befragen lassen und interessante Antworten gegeben hat.
Ja, wie schaue ich auf dieses Land? Mit großer Sorge, ehrlich gesagt, weil die Spaltung, die schon zu beobachten war, als ich da weg bin im Sommer 2018, sich so immens vertieft hat, dass man gar nicht weiß, wer das jemals wieder heilen soll in diesen zerrissenen Staaten von Amerika. Donald Trump ist es mit Sicherheit nicht. Ob es Joe Biden wäre, der Kandidat der Demokraten, auch ein schwacher Kandidat, von dem man eigentlich nur hoffen kann, dass er trotz allem gewinnen wird im November bei der Wahl. Also bis dahin wird noch sehr, sehr viel passieren. Es ist noch gar nicht ausgemacht, dass Trump, obwohl er jetzt sehr schlechte Werte hat im Moment, tatsächlich die Wahl verlieren wird, weil eine Woche in Trumps Ära ist so viel wie ein Jahr früher in normalen Zeiten, aber die Zeiten sind eben überhaupt nicht mehr normal.
Es sind keine normalen Zeiten mehr und es werden vermutlich dann auch keine normalen Wahlen aus Ihrer Sicht, oder?
Wahrscheinlich nicht, nein, auch wegen Corona, weil einfach sehr, sehr viele Menschen eben nicht ins Wahlstudio oder in die Wahlstudio an die Urne gehen werden, werden Briefwahl machen. Das wird Donald Trump anzweifeln und ob er die Wahl, sollte er verlieren, anerkennen wird, dass er verloren hat, das ist eine ganz, ganz große, die entscheidende Frage.
Herr Bielecki, vielen Dank, dass Sie heute Mittag unser Gast waren.
Sehr gerne, vielen Dank.